Ihr seht schon das Thema hinter mir. Wir befinden uns ja im Kirchenjahr, hat Mike schon gesagt, zwischen Ostern und Pfingsten. Also nächsten Sonntag ist Pfingsten. Und letzten Donnerstag war auch ein Feiertag, Christi Himmelfahrt, genau. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich als in einer Freikirche aufgewachsener Mensch eine Predigt mal über Christi Himmelfahrt gehört habe. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber das war umso spannender für mich dann auch in der Predigtvorbereitung zu schauen, was predigt man denn dann über Christi Himmelfahrt. Am 6. Mai 2023 wurde Charles III. Zum König von Großbritannien gekrönt. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch näher verfolgt hat. Es gibt ja so die Menschen, die da begeistert davon sind, so die Royal Family zu verfolgen, auch wenn es um Hochzeiten oder Nachwuchs geht. Ich bin da nicht so einer. Ich habe das nicht näher verfolgt, aber man kriegt ja so doch die eine oder andere Schlagzeile mit und habe dann auch zum Beispiel mitgekriegt, gelesen, dass die Krönung wohl insgesamt rund 100 Millionen Pfund gekostet hat. Es sind umgerechnet so 113 Millionen Euro, also allein diese Zeremonie. Und Zehntausende von Menschen sind in die Londoner Innenstadt geströmt, um dieses Ereignis mitzuerleben. Wir wollen uns heute beschäftigen, auch mit einer Intronisation, also der Erhebung eines Königs auf einen Thron, und zwar mit unserem König, Jesus. Jesus ist ein König mit einem Königreich, mit Untertanen, und er sitzt auf dem Thron über dieser Welt und regiert. Und ich habe diese Predigt mal benannt, auf Wolken zum Thron hinauf. Auf Wolken zum Thron hinauf. Und wir lesen nochmal die drei Verse, auf die wir besonders heute Morgen eingehen. Und zwar sind das die Verse 50 bis 53 aus Lukas 24. Jesus führte die Jünger aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf, gen Richtung Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel und priesen Gott. Wir befinden uns mit dieser Szene ganz am Ende des Lukas-Evangeliums. Lukas-Evangelium hat 24 Kapitel. Und das sind die letzten Verse. Danach ist Schluss. Aber mit Lukas, mit den Schriften von Lukas, ist noch nicht Schluss, weil er hat noch einen zweiten Teil geschrieben, nämlich die Apostelgeschichte. Und damit steht die Himmelfahrt, wir haben es vorhin auch in Apostelgeschichte 1 gelesen, steht als Abschluss des Evangeliums von Lukas und gleichzeitig als Grundlage und Wendepunkt hin zu den Ereignissen in der Apostelgeschichte. Und wenn wir uns Lukas 24 nochmal ein bisschen näher anschauen, uns ein bisschen umschauen, dann sehen wir davor, da gibt es die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern, die traurigen Jünger. Dann danach kommen die Begegnungen des Auferstandenen mit den Jüngern, mit anderen Jüngern, mit vielen Jüngern. Und dann sehen wir auch, dass in diesem letzten Kapitel Lukas sowohl einen Rückblick macht, als auch einen Vorausblick. Und zwar, indem er mit dem Vorausblick Themen einführt, die in der Apostelgeschichte dann noch relevanter sind. Also ab Vers 44 und 45, dann sagte er zu ihnen, das ist der Rückblick, nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie besser zu verstehen. Also Jesus blickt zurück auf sein Leben und erklärt sein Leben mit Hilfe des Alten Testaments. Er zeigt, wie er im Alten Testament vorkommt. Und dann kommt fast in Versen 46, 47 fast so eine, könnte man sagen, knappe Zusammenfassung des Evangeliums. So steht es geschrieben, erklärte er ihnen. Und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag nach den Toten, am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt in Jerusalem. Und damit ist in Vers 47 auch ein Vorausblick, der erste Vorausblick gegeben, nämlich die Jünger werden rausgehen und Umkehr zu Gott und Vergebung der Sünden predigen allen Völkern, angefangen in Jerusalem. Vers 48 und 49, ihr seid Zeugen für das alles. Und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Also das, was kommen wird, der Vorausblick auf die Ereignisse in der Apostelgeschichte ist, das Evangelium wird verkündet. Zweitens, die Jünger sind Zeugen für Jesus, Vers 48. Sie bezeugen das, was sie mit Jesus erlebt haben. Und es ist ja ganz schön, dass hier nicht steht, ihr sollt Zeugen sein, sondern ihr werdet Zeugen sein. Also auch wir haben ja oftmals so einen, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so einen Druck, dass ich sage, ich muss guter Zeuge für Jesus in der Welt sein, in meinem Alltag. Und ich denke, viele tun sich damit schwer. Aber das Schöne ist ja hier, dass hier steht, ihr seid Zeugen. Das heißt, so wie ich bin, so wie ich durch meinen Alltag gehe, bin ich ein Zeuge für Jesus, wenn ich ihm nachfolge. Und ein drittes, was in dem Vorausblick vorkommt, sie sollen warten, bis sie den Heiligen Geist empfangen werden, die Kraft aus der Höhe. Und dann beginnt unser Text, Vers 50. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Dieses bis nach Bethanien, das bringt einige Theologen dazu, dass hier ein Widerspruch ist zwischen dem Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte. Das behaupten sie. Und dass Lukas keine Ortskenntnisse hatte, weil nämlich in Apostelgeschichte 1, Vers 12 es heißt, dass Jesus und die Jünger beim Ölberg sind. Da steht, dann kehrten die Jünger vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Und der Berg liegt nur 1 Kilometer von der Stadt entfernt und Bethanien insgesamt circa 3 Kilometer von Jerusalem. Allerdings liegt Bethanien am südöstlichen Hang des Ölbergs. Und das Wort, was hier im Urtext für bis nach steht, kann man genauso auch gut übersetzen mit in der Nähe von. Also alles kein Grund zur Aufregung. Er führte sie aber in die Nähe von Bethanien, was am Ölberg liegt. Und dort erhob er die Hände und segnete sie. Bevor Jesus geht, segnet er seine Jünger. Er verschwindet nicht einfach so. Wie, so haben sich die Jünger vielleicht beim Tod Jesu gefühlt, dass sie gesagt haben, Jesus ist einfach weg. Er ist tot, einfach tot. Jetzt ist es anders, weil jetzt ist klar, es gibt einen offiziellen Segen des Auferstandenen und damit ist auch für die Jünger klar, okay, jetzt brechen andere Zeiten an. Jetzt geht irgendwas Neues los und Jesus hat's unter Kontrolle. Vers 51. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf Richtung Himmel. Als ich 18 geworden bin, habe ich einen Fallschirmsprung zum Geburtstag gekriegt. Und es war ein aufregendes Erlebnis. Da fliegt man mit so einem kleinen Flugzeug 3 Kilometer in die Höhe. Also natürlich bist du dann nicht als Laie da alleine, sondern hängst an einem dran, der das schon öfters mal gemacht hat. Und dann, wenn du bei 3 Kilometern in der Höhe bist, geht die Tür auf und du lässt dich rausplumpsen. Und das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, weil ich bin gefallen und gefallen und gefallen. Also bevor der Fallschirm aufgeht, ne? Das nennt man freier Fall. Und es ist nichts passiert, außer dass der Wind extrem laut in meinem Ohr war. Aber ich bin nicht aufgekommen und habe mir wehgetan, um es mal so zu formulieren. Normalerweise ist es ja so, ne? Also auch meine Eltern haben mir beigebracht, und das war auch das Erlebnis meiner Kindheit, wenn du irgendwo runterspringst, dann kannst du vielleicht noch bis 3 zählen und dann tut's weh. Aber das war bei diesem freien Fall nicht so. Warum erzähle ich das Ganze? Eigentlich will ich nur den einfachen Punkt machen, warum fällt man runter, wenn man aus dem Flugzeug springt? Schwerkraft. Jesus ist, nachdem er die Jünger gesegnet hatte, aufgefahren in den Himmel. Gott hat für seinen Sohn die Schwerkraft ausgesetzt. Und Gott hat damit bewiesen, Jesus hat damit bewiesen, ich bin der Herr über die Naturgesetze. Ich setze sie ein und ich setze sie aus, wie und wann und wo ich will. Und diese Ereignisse aus Vers 51, diese Himmelfahrt, die werden in der Apostelgeschichte näher detailliert beschrieben, näher ausgeführt, und zwar in Verse 9 bis 11. Und da wollen wir jetzt auch nochmal reinschauen. Da steht, und als er das gesagt hatte, also der Segen und die anderen Worte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er Richtung Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen 2 Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, Richtung Himmel fahren sehen. Was steht hier jetzt mehr drin als in unserem Lukas-Text? 2 Dinge. Die Wolke. Da gibt es eine Wolke. Sie wird in Lukas nicht erwähnt. Und 2 Engel in weißen Gewändern, die sagen, der kommt wieder. Was hat es mit der Wolke auf sich? Die Predigt hieß ja auch, auf den Wolken zum Thron hinauf. Wir finden nämlich die Wolke mehrfach in der Bibel. Bei der sogenannten Verklärung Jesu, also als Jesus einmal mit Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg gegangen ist, hat sich sein Aussehen verändert und er war ganz blendend. Und da kommt Gott Gottes Gegenwart in einer Wolke. Und da heißt es, Markus 9, Vers 7, da fiel der Schatten einer Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, hört auf ihn. Eine Wolkensäule zieht mit Israel, als sie durch die Wüste wandern am Tag, durch die Wüste, zieht ihnen voraus. Exodus 13, Vers 21, Jahwe zog vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Tagsüber führte er sie in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht weiterziehen. Tagsüber sahen sie die Wolkensäule vor sich, nachts die Feuersäule. Und schließlich bleibt diese Wolkensäule auf der Stiftshütte, auf dem Zelt der Begegnung stehen. Und die Herrlichkeit Gottes erfüllt dieses Zelt so sehr, dass Mose nicht reingehen kann. Also der Punkt ist der, die Wolke ist Zeichen von Gottes Gegenwart, von seiner Anwesenheit. Gott ist hier am Werk. Also die Himmelfahrt ist nicht einfach irgendwie ein Märchen, eine Geschichte, die sich Menschen ausgedacht haben, sondern sie ist so von Gewicht, Gott ist selbst am Werk. Und wir sehen das an so einem kleinen, unscheinbaren Detail wie der Wolke, das sich durch die ganze Bibel zieht und konzipiert ist vom Alten Testament bis hin ins Neue Testament. Gottes Gegenwart. Also Jesus fährt auf, Schwerkraft, er überwindet die Schwerkraft. Das ist der Beweis, Jesus ist Gottes Sohn, Herr über die Naturgesetze. Die Wolke kommt, das ist die Bestätigung, Gottes Gegenwart ist da. Des Gottes, des Alten Testaments. Und dann stehen da zwei Männer in weißen Gewändern. Und wenn bei Lukas ein Mann in einem weißen Gewand dasteht, dann ist klar, das kann nur ein Engel sein. Kommt im Lukas-Evangelium nämlich öfters mal vor. Lukas 1, Vers 18, Zacharias. Dann bei Maria, Lukas 1, Vers 28, die Hirten auf dem Feld, da gab es auch Engel. Und schließlich bei der Auferstehung, Lukas 24, 4 bis 5. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Und auch hier bei der Himmelfahrt sind wieder Engel anwesend. Und was machen sie? Ja, irgendwie ermahnen, oder? Also ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und starrt in den Himmel? Was guckt ihr da Löcher in die Luft? Und dann erklären sie weiter, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wird, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel habt gehen sehen. Also Jesus kommt wieder. Das ist ein weiterer Punkt. Davon sind wir überzeugt. Und wir heute hier am 21. Mai, 11.02 Uhr, Forchheim, leben in der Zeit zwischen Apostelgeschichte 1, Vers 11, hier, und der Erfüllung von Apostelgeschichte 1, Vers 11. Wir leben in dem gleichen Abschnitt wie die Jünger. Wir warten auf das Wiederkommen von Jesus. Und wir haben nächste Woche Pfingsten, denselben Auftrag wie die Jünger, was wir vorhin auch schon in Lukas gelesen haben. Erstens Evangelium verkünden, zweitens Zeugen sein. Das dritte, das Warten auf den Heiligen Geist, das müssen wir nicht mehr machen, weil wir ihn schon haben, weil er schon gekommen ist. Und jeder, der an Jesus glaubt und sein Vertrauen auf ihn setzt, der hat den Heiligen Geist. Aber dazu nächste Woche an Pfingsten mehr. Jesus wird wiederkommen, so wie er in den Himmel aufgefahren ist, steht da. Was heißt das jetzt? Ich denke, Aspekte davon sind auf jeden Fall, er wird wiederkommen und wird die Naturgesetze außer Kraft setzen, die Schwerkraft, weil auch wir werden dann in die Luft hoch zu ihm fliegen. Und zweitens, es gibt wieder Wolken. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17 heißt es, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein Kommando wird gerufen und die Stimme eines Engelfürsten, Engel, und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihm zusammen in Wolken fortgerissen werden zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir bei ihm sein, für immer. Also die Naturgesetze werden außer Kraft gesetzt und die Wiederkunft Jesu wird von Wolken begleitet sein. Und das sehen wir an vielen anderen Stellen, auch noch in der Bibel. Zum Beispiel in Lukas 21, Vers 27 heißt es, dann werden sie den Menschensohn, damit ist Jesus gemeint, mit großer Kraft und Herrlichkeit in einer Wolke kommen sehen. Vielleicht sagst du jetzt, also Lukas, du erzählst mir, Jesus fliegt da in den Himmel, dann kommt da eine Wolke und nimmt den weg und dann stehen da noch zwei Engel. Ist das nicht überholt? Ist das nicht ein altes Weltbild? Ein altes Verständnis von Himmel ist oben, Erde ist unten. Wir wissen aber doch heute, im Universum gibt es kein Oben und kein Unten. Das ist doch überholt, das ist doch alt, das ist doch altbacken, das sind doch alte Geschichten, ein Märchen. Meine Antwort darauf ist, Gott passt sein Handeln unserem menschlichen Raumempfinden, unseren Raumwahrnehmungen an. Und genauso wie er sich mit seinem Wort auch unserer Sprache anpasst. Gott ist viel größer als Raum und Zeit, als unser Raum und Zeit, aber er passt sich trotzdem in seinem Handeln und auch in seinem Sprechen Raum und Zeit an. Und wer als Theologe oder auch als säkular aufgeklärter Mensch mit einem naturalistischen Weltbild, also mit einem Weltbild, was beinhaltet, ich glaube nur das, was ich sehe und was die Wissenschaft beweisen kann, wer da die Himmelfahrt aufgrund von Sprache von oben und unten zu einem unzuverlässigen Bericht erklärt, der muss so konsequent sein, dass er selbst dann auch nicht mehr von oben und unten redet. Die Himmelfahrt Jesu ist kein Märchen. Und wir haben auch gesagt, die Himmelfahrt Jesu steht an einem Wendepunkt, literarisch gesehen an dem Übergang von Lukas zur Apostelgeschichte und zeitlich gesehen als Abschluss von Jesu irdischem Leben und dem Beginn einer neuen Zeit, nämlich der Zeit der Gemeinde, der Zeit der Weltmission. Und sie dient auch als Grundlage für Pfingsten, für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und die Jünger haben das gewusst. Die Jünger haben gewusst, wenn Jesus weg ist, wird er jemanden schicken. In Johannes 14, Vers 16hat er ihn Beistand, der für immer bleibt, genannt. Oder auch Geist der Wahrheit. Johannes 14, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus hatte schon einiges darüber gesagt, aber wahrscheinlich konnten sich die Jünger auch nicht genau vorstellen, was da passieren wird. Aber das ist jetzt auch nicht unser Thema. Der Punkt für uns jetzt ist, die Jünger haben gewusst, wenn Jesus weg ist, ist nicht Trauer angesagt, wie nach dem Tod, sondern dann gibt es den Beistand, dann gibt es die Kraft aus der Höhe und dann geht die Mission Jesu erst richtig los. Und deswegen, Vers 52 und 53, deswegen waren sie auch nicht traurig, als Jesus weg war, sondern sie beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Aber eine Frage bleibt jetzt noch. Eine Frage bleibt, nämlich, was macht Jesus jetzt? Was macht Jesus seit 2000 Jahren und wo ist er jetzt genau? Im apostolischen Glaubensbekenntnis, das Bekenntnis aus dem 5. Jahrhundert nach Christus, heißt es, Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus ist aufgefahren in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Und der Platz rechts von Gott, vom Vater, ist in alttestamentlicher oder in jüdischer Tradition ein Ort, ein Platz, eine Position von Macht, Herrlichkeit und Autorität. In Epheser 1, 20 bis 22 heißt es, ist die überwältigende Größe seiner Kraft, die hat er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Dort thront er jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch der zukünftigen Welt hat. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Jesus sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und thront als Herrscher über diese ganze Welt, über alle Mächte und Gewalten. Und er tut, was er will. Wie kann es dann sein, dass der Teufel ein paar Verse später, nämlich in Epheser 2, Vers 2, als Fürst, der in der Luft herrscht, bezeichnet wird? Oder wir wissen, Johannes 12, Vers 31, als Herrscher dieser Welt bezeichnet wird. Wie kann es sein, dass wenn Jesus herrscht, Satan noch so viel Macht hat zu zerstören, Menschen zu knechten, Leid zuzufügen, Not in diese Welt zu bringen? Und wir leben doch in einer Welt voll Krisen, Nöte und Krankheiten. Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass die Bibel ein unglaublich hoffnungsvolles Bild zeichnet, eine unglaublich hoffnungsvolle Realität vermittelt, die Satan in seiner Macht begrenzt. Wir sehen das bei Hiob. Die Warum-Frage können wir nicht beantworten. Ich denke auch nicht mit Hiob. Aber wir können festhalten, dass der Widersacher Gottes Gott um Erlaubnis bitten muss, um Erlaubnis fragen muss. Also alles Leid muss über Gottes Schreibtisch. Satans Macht ist begrenzt. Gottes Macht hingegen ist unbegrenzt. Satans Niederlage ist bereits am Kreuz festgemacht. Und Jesus herrscht, er thront hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, hoch über allem, was Rang und Namen in dieser und auch der zukünftigen Welt hat. Jesus sitzt auf dem himmlischen Thron. Sitzt er auch in deinem Leben auf dem Thron? Hat er in deinem Leben den Platz, der ihm gebührt? Oder ist an Platz 1 irgendwas oder irgendwer anderes? Und da kann ja alles Mögliche sitzen. Geld, Streben nach Macht, Anerkennung, ein besonderer Mensch. Oder sitzt du selber auf dem Thron deines Lebens? Denkst du, du bist der König der Welt? Wenn du das denkst, dann muss ich dich enttäuschen und dir sagen, du bist es nicht. Du hast genauso viele Macken, wie du auch bei deinen Mitmenschen siehst. Und gerade unter uns Christen ist es ja ganz beliebt, wenn da nicht Jesus drauf sitzt, wir das erleben in unserem Leben, trotzdem das nicht einzugestehen. Oder trotzdem irgendwie den guten Schein bewahren zu wollen, die Maske aufrecht zu erhalten. Sagst du vielleicht, dass Jesus in deinem Leben der Chef ist, der König ist? Betest du solche Gebete, singst du Lobpreislieder, aber in echt weißt du, es ist gar nicht so. In echt spielt Jesus nicht die Rolle, die du vorgibst, dass er spielt. Wenn das so ist, dann lass Jesus sich auch auf den Thron deines Lebens setzen. König Charles hat am 6. Mai eine Krone aufbekommen und hat sich auf den Thron gesetzt. Die Krone von König Charles, die St. Edward's Crown, wiegt 2,3 Kilo. Deshalb hat er noch eine zweite, die leichter ist, die Imperial State Crown. Und diese zweite Arbeitskrone, die hat er auch aufgekriegt, als er aus der Kirche, von der Krönung gegangen ist. Und diese zweite Arbeitskrone ist mit 2.868 Diamanten, 17 Saphiren, 11 Smaragden, 269 Perlen und 4 Rubinen verziert. Und der wichtigste Diamant dieser Krone heißt Kulian der Zweite oder Kallian, weiß ich nicht, wie man das ausspricht, hat 317 Karat. Ich kenne mich da auch nicht aus, aber ich glaube, das ist viel. Und er zählt zu den größten Diamanten, die je auf der Welt gefunden wurden. Und allein dieser eine Diamant ist 440 Millionen Euro wert. 440 Millionen Euro. Von der Arbeitskrone, von der zweiten Krone des britischen Königs. Die Krone, die Jesus vor seiner Erhebung auf den Thron aufhatte, war eine Dornenkrone. Er hat sich ganz runtergebeugt, ist an unserer Stelle ein Verbrechertod gestorben und er unterscheidet sich von allen Herrschern dieser Welt, dass er demütiger und liebender ist. Und er ist nicht auf Geld oder Macht aus oder sonst was oder Anerkennung. Aber wenn Jesus eine herrlich verzierte Krone tragen würde, wäre sie milliardenmal wertvoller als die von Charles. Jesus hat nicht eine Krone, die 40 Millionen Euro wert ist. Jesus hätte auch nicht eine Krone, die 1 Milliarde Euro wert ist. Jesus hat die Möglichkeit, sich innerhalb von einem Fingerschnips eine Krone zu erschaffen, die alle Schätze und Reichtümer dieser Erde umfasst. Und nicht nur das, sondern die alle Schätze und Reichtümer dieser Erde übersteigt. Weil er so viel Gold und Diamanten herstellen kann, wie er will, weil er ist allmächtig. Das hat er bewiesen, als er die Schwerkraft überwunden hat. Unser König Jesus. König Jesus, der mächtigste aller Könige. Zu Charles sind Zehntausende gepilgert, um ihm aus der Ferne winken zu sehen. Bei Jesus ist es anders. Bei ihm brauchen wir keine Sprechstundentermine, zu denen wir kommen müssen, sondern er kümmert sich um dich ganz persönlich. Er segnet seine Jünger. Er sitzt im Himmel nicht einfach nur da und schlemmt in seinem Reichtum, sondern was macht er? Er tritt für uns ein, sagt die Bibel. In Römer 8, Vers 34. Wer kann die Glaubenden verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Was heißt das? Jesus ist am Kreuz für alle Sünde gestorben, von jedem, der sagt, das will ich annehmen. Und er hat die Strafe erlitten, die notwendig war, weil die Sünde uns Menschen vom perfekten Gott trennt. Jesus hat alles vollbracht. Und dann kommt aber der Satan, er wird als Ankläger bezeichnet, kommt vor Gott und will uns verklagen und sagt, also der Lukas da unten, der hat da was gemacht, das ist viel zu schlecht. Und er kommt zu mir und sagt mir, also Lukas, du hast da was gemacht, das ist schlecht, du bist zu schlecht, um vor Gott zu kommen. Und wenn der Teufel das sagt, dann ist Jesus da, der auf meiner Seite steht und mich kennt und für mich eintritt. Niemand hat die Autorität, Christen vor Gott anzuklagen. Und wenn du das kennst, dass dein eigenes Herz dich verurteilt, wenn du gesündigt hast, obwohl du Jesus nachfolgst, dann kannst du wissen, Jesus ist da und er tritt für dich ein. Im Hebräerbrief wird das ganz, ganz herrlich entfaltet. Da ist Jesus der Hohepriester. Und den Vers wollen wir jetzt noch lesen. Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Weil wir nun einen großen Hohepriester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser Hohepriester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht zum Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit. Wir dürfen wissen, gerade wenn wir hadern oder wenn wir nicht spüren, dass Jesus auf dem Thron über dieser Welt sitzt, wenn wir es nicht fühlen, dürfen wir es wissen, Jesus ist der perfekte Hohepriester, der unsere Schwächen und Sünden kennt, der die Himmel durchschritten hat, nämlich über die Wolken bis zum Thron zur Rechten Gottes. Jesus, wo ist er jetzt? Was macht er? Er setzt sich für uns ein. Man könnte noch ganz viele andere Sachen oder einige andere Sachen anschauen, was er noch macht. Er bereitet uns Wohnungen vor. Johannes 14, Vers 2, aber dafür haben wir jetzt die Zeit nicht. Und damit noch ein letztes Mal zu uns zurück zum Text. Die ganze Situation, das ganze Erlebnis, was die Jünger erlebt haben. Jesus ist auferstanden, er ist uns begegnet, er ist aufgefahren in den Himmel. Dadurch wurden die Jünger verändert. Die vorher traurig waren über den Tod Jesu, sind jetzt voller Freude. Die erst sich aus Angst eingeschlossen hatten, loben jetzt Gott lautstark im Tempel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem, 52, und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Auf den Wolken zum Thron hinauf. Die Himmelfahrt ist Jesu Einsetzung auf den Thron. Er sitzt zur Rechten Gottes und regiert. Regiert er auch in deinem Leben? Ist er auf dem Platz, wo er hingehört? Und wir leben in der Zeit nach der Himmelfahrt. Jesus hat vom Himmel seine Finger im Spiel, auch bei unserem Auftrag, den er den Jüngern, den er uns gegeben hat, das Evangelium in die Welt zu bringen und seine Zeugen zu sein. Und er hat uns mit dem Heiligen Geist ausgestattet, der uns befähigt dazu, diesen Auftrag zu erfüllen. Und deswegen dürfen wir da ganz entspannt sein und nicht versuchen, aus unserer Kraft heraus irgendwas zu tun, Jesus im Alltag zu bezeugen, sondern dürfen einfach beten: Herr, gebrauche mich heute so, wie du mich gebrauchen willst. Und gebe mir deine Gedanken in meinen Kopf und lege deine Worte in meinen Mund und deine Taten in meine Hände. Amen.